Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres VRM-Podcasts Korte und Rink. An dem Tag nach dem TV-Duell darf ich mit dem renommierten Politikwissenschaftler Professor Dr. Karl-Rudolf Korte über das Duell zwischen Amtsinhaber Olaf Scholz und Friedrich Merz sprechen, was wir heute im Mittelpunkt unseres Podcasts behandeln möchten. Herr Korte, schön, dass Sie dabei sind.
Ich mache gerne mit dem renommierten Chefredakteur VRM über das TV-Duell noch einmal zu resonieren.
Ich schicke voran, der Chefredakteur ist vermeintlich renommiert, aber auch ein bisschen verschnupft. Deswegen bitte ich meine nasale und verkratzte Stimme etwas zu entschuldigen. Laut dem einen oder anderen Hörer, der mich nach letzter Woche angesprochen hat, war das letzte Woche auch schon so. Das heißt, ich hoffe, Sie kommen gut durch die Krankheitswelle, Herr Korte. Sie klingen zumindest quietschfidel, so wie immer.
Bisher komme ich gut durch und habe mich irgendwo im Moment angesteckt, aber das weiß man natürlich nicht. Aber vielleicht sind Sie ja auch anders angeschlagen, kann ja auch sein. Also zu sehr gefordert durch den Wahlkampf und die Berichterstattung, könnte ja auch sein, dass Sie praktisch anfällig sind für Krankheiten durch zu viel Arbeit. Oder gibt es das nicht bei Chefredakteuren?
Früher, als ich noch auf Redaktionsleiterebene im Sport oder im Lokalen war, da war ich tatsächlich sehr anfällig für zu viel Arbeit, habe das aber aufgrund meines jugendlichen Alters noch ganz gut und resilient weggesteckt. Mittlerweile fordern mich eigentlich nur so regelmäßige Podcast-Formate immer bis an meine Grenzen und darüber hinaus.
Okay, ja, dann wollen wir zur Sache lieber kommen, nicht, dass Sie da noch ausfallen zwischendurch.
Oder umfallen oder auf einmal. Also wenn Sie zwischendurch keine Antwort mehr bekommen, Herr Korte, dann war es für mich zu hoch. Erste Frage ist, ich habe natürlich gestern auch aufmerksam das Heute-Journal verfolgt nach dem TV-Duell mit Ihrem Auftritt bei den Kollegen vom ZDF. Warum war denn Ihr Anzug so zurückhaltend? Gar nicht so bunt wie sonst.
Ja, man muss ja überraschen, weil dann gucken die Leute auch hin. Ist ja Fernsehen, es hört ja niemand zu, man guckt ja nur offenbar hin und so geht es ja Ihnen auch. Sie achten nie auf das, was ich sage, sondern nur, was ich anhabe. Und dass es jetzt überraschend war, ist ja schon ein Ergebnis.
Das heißt, Sie haben für sich auch schon beschlossen, dass Sie im Fernsehen nicht versuchen, mit Inhalten zu punkten, sondern mit Optik.
Das ist jetzt eine bösartige Gegenrede. Sowas hätte man eigentlich aus dem TV-Duell erwartet, aber das gab es gestern praktisch nicht.
Das war eine sehr galante Überleitung. Deswegen folge ich jetzt einfach mal diesem Gesprächspfad, Herr Korte, und frage ganz platt vorne heraus, gab es für Sie einen Sieger?
Nein, es sei denn, wir alle, dass wir das so haben. Denn dieser demokratische Luxus, den wir uns leisten, solche Spitzenkandidaten zu haben, die eben in der Lage sind, praktisch aus der politischen Mitte heraus fair, respektvoll miteinander umzugehen, sich zuzuhören, nicht niederzubrüllen, keine Fake News zu erzählen, das ist ja doch weltweit fast schon eine Ausnahme. Und daran sollten wir uns auch nicht gewöhnen. Aber das macht uns unterschiedlich von anderen. Das mag für den einen oder anderen 90 Minuten lang pure Langeweile sein, weil das einfach zu sachlich ist. Aber das ist eine Auszeichnung.
Das heißt, im Umkehrschluss für Sie war, den Umgang haben Sie jetzt schon erwähnt, aber auch das Niveau war für Sie dem Anlass angemessen.
Ja, es ist beeindruckend, wie zahlenfest, auch mit den Metaphern in der Übersetzung der Zahlen, die Akteure sind. Es war jetzt für Insider keine neuen Argumente dabei, aber wie man aufeinander reagiert, diese Interaktion zu beobachten, dann mit den doch sehr professionell vorbereiteten Journalistinnen, fand ich das schon absolut hilfreich. Die neue Situation war ein Kanzler mit Kanzlermalus gemessen, der eigentlich der Herausforderer ist. Und das ist ja ungewöhnlich. Normal ist der Oppositionsführer der Herausforderer. Das war diesmal umgekehrt. Insofern musste Scholz in die Offensive gehen, um noch was bewegen zu können. Und bei Merz wartet man eher darauf, dass er affektgetrieben auch mal einen Satz setzt, der ein bisschen aus dem Ruder läuft. Und auch das ist gestern geradezu präsidial überhöht, überhaupt nicht passiert. Ich fand ihn außergewöhnlich oft freundlich lächelnd. So oft sieht man ihn auf den Bühnen, wenn er spricht, nicht so lächelnd, sondern er ist immer sehr ernst, sehr bestimmend, sehr mahnend, sehr besserwisserisch auch oft. Das war gestern nicht der Fall.
Den Eindruck würde ich auch teilen, wenn ich mir so seine Mimik und Gestik angeschaut habe, dass ich das Gefühl hatte, er hat ein gutes Mittelmaß gefunden zwischen einem gewissen Maß an angebrachter Lockerheit bzw. Offenheit, ohne dass das jetzt aber auch schnell in Überheblichkeit übergehen kann, weil so ein Lächeln an der falschen Stelle kann einem ja auch falsch ausgelegt werden, aber er wirkte eigentlich gut aufgelegt, vielleicht auch aus dem Grund, dass er ja gemerkt hat, wenn er auf die Umfragen guckt, wenn da jetzt in diesem TV-Duell auch nichts wesentlich gegen ihn läuft oder er patzt. Also ihm reicht ja im Prinzip schon unentschieden in so
Ja,
einem TV-Duell.
und bei Ihnen ist ja immer alles sehr durchdacht, deswegen haben Sie ja auch mit meinem Anzug angefangen. Wir wissen natürlich, klar, es ist ein Fernsehformat, kein Radio, keine Zeitung, dass diese Showpräsenz mit Sachkompetenz zusammenwirkt. Manche Duelle allein durch diese Mimik, durch Kleidung, was auch immer entschieden worden sind und nicht so sehr durch die sachliche Auseinandersetzung. Das sind beide Ebenen, die nebeneinander laufen. Man hört zu und macht sich seine eigenen Gedanken, wird manchmal abgelenkt durch Dinge, die eben in der Gestik, in der Mimik liegen. Das ist auch für die Wirkung auf keinen Fall zu unterschätzen. Unabhängig davon, dass natürlich die Lager festgefügt sind, dass Übergänge vom einen ins andere Lager durch so ein Duell fast unmöglich sind. Wir wissen, etwa jeder siebte Zuschauer ändert die Kanzlerpräferenz durch so ein Duell. Also es sind sehr wenige, aber es geht natürlich darum, zu mobilisieren im eigenen Lager. Und das haben beide gestern bravourös aus meiner Sicht gemacht.
Da würde ich gleich auch anknüpfen an einen Gedanken, den Sie gestern auch im Heute-Journal geäußert haben, aber mir ist eben bei dem quasi optischen Erleben und dem manchmal von den Gedanken abrücken noch in den Sinn gekommen. Wissen Sie eigentlich, warum gestern Olaf Scholz zwei Mikrofone hatte und Friedrich Merz eins? Ist Ihnen das auch aufgefallen?
Ist mir nicht aufgefallen. Auf diesem dunklen Anzug habe ich das gar nicht gesehen. Hat er an beiden
Er hat an
Revers-Seiten ein
beiden
Mikro?
Revers eins gehabt und Merz nur an einem, ja.
Ja, interessant. Vielleicht hat er gesagt, er spricht in beide Richtungen intensiv. Das leuchtet mir nicht ein. Also was ja seltsam ist, in der Auseinandersetzung aus den amerikanischen Wahlen kennt man das ja sitzend, stehend, liegend. Das wird alles ausgehandelt. Und das ist bei deutschen Wahlkämpfen seit 2002 ja auch der Fall, als wir das Duellformat dann übernommen haben. Natürlich für den Parteienwettbewerb mit Verhältniswahl eine krude Konstellation, weil wir keinen Kanzler wählen, sondern Parteien. Aber wir haben es so versucht, zumindest ein Format zu entwickeln. Und in dieser Formatfolge spielt natürlich die Vorbereitung über die Parteiapparate eine sehr, sehr große Rolle. Nicht im Hinblick auf welche Themen oder Fragen spielen eine Rolle, das ist natürlich redaktionelle Hoheit, aber wo, in welchem Hintergrund, mit welchen Farben, wie stehen die, wie ist das Licht, da wird nichts vergessen. Und das war wirklich irritierend gestern. David gegen Goliath, da ist einer immer in der Defensive, das hätte ich sitzend gemacht oder ich hätte eben eine Bühne gewählt mit einem, mit Podesten, die dann eine andere Größe simulieren, so wie das im Schnitt ja auch gemacht worden sind. Wir wissen alle, dass der Bundeskanzler nicht eine sehr große Körperlänge hat und Merz hat eine große Körper. Das wissen wir, aber trotzdem ist das optisch eine Ungleichheit. Und ich verstehe nicht, dass die Sozialdemokratie in der Vorbereitung nicht darauf geachtet hat oder sich damit nicht durchsetzen konnte, das glaube ich nicht, weil das ist oft spielentscheidend. Ich hatte gestern Abend den Begriff entwickelt, die Extremisten des Normalen und habe dazu natürlich auch viel Resonanz erhalten. Und viele schrieben, Scholz wäre unter 1,70 und Merz wäre über 1,90. Das beide sind insofern nicht Normalmaß. Insofern passt der Begriff nicht. Natürlich habe ich das nicht auf die Größe bezogen, sondern auf diese verlässliche Langeweile, die wir uns als demokratischen Luxus von diesen Akteuren ja leisten, im Gegensatz zu den Superpopulisten überall. Das war die Meinung, aber nicht die Größenordnung. Aber also das fand ich, das wird in Erinnerung bleiben und das finde ich unpassend, weil es einfach ablenkt.
Zumal ja auch allein durch diese Gegebenheit, für die ja jetzt weder Merz noch Scholz was konnten, Scholz ja auch immer so einen Tick zu ihm hochgeguckt hat, obwohl ich interessant fand, dass er ja der wesentlich agilere in Anführungszeichen an seinem Pult war, weil er sich Merz ja auch häufig zugedreht hat.
Ja, es macht sympathisch, wenn einer wirklich zuhört. Wir kennen den Kanzler ja eher als einer, der erstmal wenig selbst spricht mit seinem aggressiven Schweigen, aber wir kennen ihn auch eben, dass er doch alles letztlich durchdacht hat und besser weiß. Dass er wirklich zuhört, um daraus zu lernen, ist eine Pose, die neu war. Aber das Zugewandte machte ihn durchaus sympathisch in dieser Situation. Das war auch eine überraschende Geste, die man so bisher nicht gesehen hatte von ihm.
Lassen Sie uns
Aber
mal zu den,
wenn
ja.
ich nochmal bei meinen Möglichkeiten da im Fernsehen ist es auch immer so. Ich erinnere mich an die Jahre, in denen ich mit Stefan Raue viel zusammengearbeitet habe, der heute Intendant des Deutschlandfunks ist. Viele Bundesparteitage habe ich mit ihm bestritten für das ZDF und nachher diese Standpunktesendung, durfte ich da 3, 4 Minuten was einordnend sagen oder andere Sendungen. Da wurde immer die sogenannte grüne Insel mitgenommen. In unterschiedlichen Höhen gibt es die, die dann an den Stehpult untergesetzt wird. Und ich habe mich da drauf gestellt, weil Stefan Raue ist auch gefühlt 2 Meter. Das sieht einfach überhaupt nicht aus, wenn ein Moderator dann so eine Überlänge hat und dann so runterguckt auf den, den er befragen will. Das ist ja mit uns beiden auch so. Wir haben ja uns sitzend getroffen. Wahrscheinlich war das von Ihnen langfristig schon durchdacht, obwohl denken Chefredakteure so langfristig?
Ja, also mein strategisches Denken ist enorm ausgeprägt. Ich überlege jetzt allerdings, Herr Korte, ob ich Ihnen dann für Ihre weiteren vielen Jahre und Vorträge einfach so einen Korte-Hocker schenke.
Ja, aber das Interessante ist, wär eine gute Idee, aber das fällt mir ein, die erste amerikanische Außenministerin, Frau Albright, bisher waren es vorher immer nur Männer, die hatte immer eine dabei weltweit, die so ein Höckerchen mitgenommen hat, weil erste Frau muss um ihre Wirkung besonders kämpfen und die Wirkung wäre fundamental anders gewesen und schlecht gewesen, wenn man, sie war sehr, sehr klein von der körperlichen Größe her, sie nie gesehen hätte hinter dem Pult. Da geht die Wirkung fundamental verloren. Insofern ist einer weltweit oder eine immer mitgereist und hat dafür gesorgt, dass bei den Pulten, die sie nutzen musste, immer sie die richtige Höhe hatte, weil ja, so wie man unterwegs ist, nicht überall so moderne Podeste da sind, die man auf Knopfdruck dann verändern kann. Man sieht das ja im Bundestag. Diejenigen, die dorthin gehen, drücken in der Regel den Knopf, damit das Podest, das Pult, die Stehhöhe mit dem Sichtbaren, was man dann von sich preisgibt, in einer guten Relation ist. So sind moderne Stehpulte ausgerichtet. Und bei Albright war das so. Oder jetzt beim Heute-Journal oder wenn man da in dem aktuellen Bereich ist, beim ZDF ist ja so, dass der Fußboden unterschiedliche Höhen hat. Die werden hoch und runter gefahren. Und so dass da immer eine Augenhöhe gegeben ist, dass man das vorher austariert. Deswegen macht man Stehproben, Lichtproben, Tonproben, genau deshalb. Und bei einem der ersten Auseinandersetzungen mit Merkel war das auch so. Es war, glaube ich, eine Sendung mit Anne Will, ab dem Merkel auf diese Vorproben verzichtet hat, aus Zeitgründen oder weil sie eben gedacht hat, das ist jetzt irrelevant, da wird schon gutes Licht sein. Und das hat sich dann gerächt. Sie sah da nicht wirklich gut aus durch das Licht. Und wenn man einen schlecht wahrnimmt, nimmt man eben auch den Inhalt nicht wirklich positiv wahr. Also das hat sie dann auch nicht nur sich selbst versucht zu verändern, sondern auch diese Rahmenbedingungen viel klarer auch in das Zeitbudget, was sie täglich hat, mit einzuplanen, um diese Stell-Sitz-Tonproben mitzumachen. Das ist von ganz großem Vorteil. Insofern ist diese Showpräsenz, die Inszenierung, die Übersetzungsleistung durch das Bild, wenn es um Bild geht, fundamental. Und die Wahrnehmung von Zuschauern richtet sich ja auch auf die Zeit nach dem Wahltag. Können die beiden zusammenarbeiten und da geht es ja um die Parteifarben, ob die zusammenarbeiten. Denn nach jetzigem Stand der Dinge ist die Große Koalition in der klassischen Begrifflichkeit ja wahrscheinlich. Und da ist allerdings auch die Zusammenarbeit zwischen den beiden nicht notwendig, weil Merz wird dann natürlich am Tag danach mit Pistorius oder Klingbeil zusammenarbeiten und versuchen, diese Koalitionsgespräche erstmal die Sondierungen, dann die Koalitionen vorzubereiten. Das ist das eine. Und das andere finde ich, was man auch gesehen hat, unterschiedliche Führungsverständnisse. Wir haben die versuchte Führung gegen die behauptete Führung. Die versuchte Führung, er hatte ja 3 Jahre Zeit als Kanzler und im ersten 1,5 Jahren ist ja auch sehr viel gelungen, aber danach nicht mehr. Die Ampel ist zusammengebrochen aus fehlender Führung. Das Konfliktregulierungsmodell, 3 Partner zusammenzubringen, hat der Bundeskanzler nicht mehr hinbekommen. Also es ist ein Versuch, der aber gescheitert ist. Und das Behauptete als Führungsmodell bei Merz ist ja auch interessant, weil er noch nie ein Regierungsamt hatte. Er war noch nie Minister. Und insofern hat er zwar Führungserfahrung in der Industrie und auch in der Fraktion gesammelt, aber nicht im Kerngeschäft einer Exekutive. So viel bleibt dann erstmal behauptet, dass er führen kann, sodass er die Inhalte, die er vorgetragen hat, auch umsetzen kann.
Was Sie eingangs mit Ihrem Gedanken meinten, ist ja die Aussage von Scholz auch, dass er logischerweise unter Merz in keine Koalition ja, also als Person eintreten würde. Das heißt, für ihn gilt mit der Wahl ja im Prinzip Kanzler oder nix.
Ja, genau, das ist ein klassisch so. Wir werden an dem Abend auf jedes Wort achten. Sehr markant war damals Steinmeier, also der heutige Bundespräsident, als er gegen Merkel antrat und ja, knapp über 20 oder so ganz vernichtendes Prozentwert erreicht hatte an dem Abend, aber sagte dann kurz nach 18 Uhr, als er auftrat, dass er die Verantwortung für diese Wahlniederlage übernimmt, aber aus dieser Verantwortung heraus sehr gerne die Fraktion der Sozialdemokraten anführt, auch für die kommenden Verhandlungen in den Koalitionen. Also mit diesem Satz konnte man ihm dieses Amt so leicht nicht mehr nehmen. Das ist eine behauptete Macht an dem Abend. Und da können wir darauf achten, wie er an dem Abend so stark formuliert, dass er das versucht an sich zu reißen. Und ich interpretiere auch diese kleinen Informationen, die wir bekommen haben, das öffentlich machen, wer bei Scholz war und ihn doch versucht hat, davon abzubringen, nochmal zu kandidieren, dass das jetzt auch 2 Wochen praktisch vor der Wahl lanciert worden ist. Der Klingbeil war ja offenbar bei Scholz, hat es versucht. Also wenn jetzt dramatisch die SPD schlechte Werte erreicht, dann kann man nicht sagen, ja, aber die Parteiführung ist dafür auch mitverantwortlich. Dann kann man immer noch sagen, da gab es aber offenbar ein Gespräch, bei dem es versucht worden ist, ihn von Pistorius zu überzeugen. Ob das wirklich so die Realität war, wissen wir nicht. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, aber ich interpretiere das jetzt so, dass der Parteivorsitzende sich damit schon mal rettet. Und dass es Pistorius auch sein wird, das ist relativ klar, weil er bringt eine unglaubliche Wucht an Popularität mit ein, die keine neue Sozialdemokratie an sich vorbeiziehen lassen kann.
Als ich das gehört habe oder gelesen habe, dass diese Berichterstattung mit Klingbeil, dass er mit Scholz dann nochmal gesprochen hat, fand ich den Zeitpunkt interessant, war aber vom Inhalt insofern wenig verwundert, weil ich mir gedacht habe, wenn ich mich zurückerinnere, dass das ja viel zu lange gedauert hat, bis damals die SPD sich für Scholz ausgesprochen hat, dass da ja in diesem Zwischenraum irgendwas gewesen sein muss. Und
Ja.
irgendjemand muss da mit irgendwem geredet haben, weil ansonsten wäre die Entscheidung ja früher gefallen.
Ja, es war so ein 2 Wochen Korridor
Ja.
offenbar, den kann man historisch sich nochmal angucken, in dem diese Unklarheit war. Und da ist natürlich was passiert, auch wenn der Kanzler im Ausland war, da ist trotzdem was passiert. Davon gehe ich auch aus. Aber so, wer wird dann das Gesicht der Sozialdemokratie? Vor allen Dingen, welche Frau kommt dazu? Im Moment habe ich
Frau Rehlinger,
gelesen,
oder?
ja, Frau Rehlinger hier aus der Nachbarschaft im Saarländischen wird seit Wochen gehandelt überall. Ein sehr in der Bevölkerung sehr positiv, sympathisches Gesicht, sehr Wahlkampf erfahren. Die einzige absolute Mehrheit in einem Bundesland für die Sozialdemokratie. Insofern naheliegend, dass dieser Name bei der SPD auch mal auftaucht, dass sie auf Bundesebene sicherlich ein sympathisches Bild für die Sozialdemokratie nach dem 23. Februar abgeben könnte.
Jetzt sind wir natürlich schon weit Ende Februar oder auch schon in den März abgewichen oder abgeschweift. Herr Kort, ich würde noch mal gerne auf das TV-Duell zu sprechen kommen, und zwar inhaltlicher Natur. Was war denn für Sie der Punkt, bei dem Olaf Scholz am meisten einen Treffer gesetzt hat?
Das Startthema, weil es hier um das Fundamentalste ging, was uns bei der Wahl auch beeinflusst, die Glaubwürdigkeit. Wir haben natürlich die Fragen der Problemlösungskompetenz, die eine Rolle spielen, aber wie glaubwürdig ist der Akteur, der da vor einem steht, den man meint zu kennen? Und diese Glaubwürdigkeitsfragen angesichts des Abstimmungsverhaltens mit der AfD war doch sehr zentral. Merz hat mit einem langen Zitat, was er nochmal vorgetragen hat von Scholz, versucht es zu relativieren. Aber das bleibt eine Glaubenssache, ob wir jetzt glauben, dass er nicht noch einmal mit der AfD irgendetwas zusammen macht. Er behauptet es. Er wirkt in seiner Argumentation sehr schlüssig. Trotzdem, da fand ich Scholz sehr stark in der Argumentation, das nicht nur in Erinnerung zu bringen, sondern auch nochmal auszubreiten.
Mein Gefühl war auch, dass das im Prinzip so der Themenblock war, wo Scholz mal in der Offensive war, weil er ja generell in dem Grundsetting dieses Duells häufig ja auch gegen den Oppositionsführer, Herausforderer, aber doch Favoriten in der Defensive war, weil er ja Regierungshandeln verteidigen musste und ja erklärt hat, was er getan hat oder was auch nicht passiert ist. Und bei dem Punkt hatte er natürlich den Vorteil, dass er mal in die Vorhand gekommen ist. Und interessant fand ich natürlich den Move von Merz, dann diesen Zettel rauszuholen. Das heißt, er war ja auch vorbereitet.
Ja,
Aber es hat,
klar.
glaube ich, nicht so gezündet, beziehungsweise hat den Gesamteindruck dieses Punktes nicht gedreht.
Ich fand auch interessant bei den Satzergänzungen, das ist ja ein ganz sehr schönes, lockeres, unterhaltendes Momentum, bei dem niemand mitgespielt hat, weil
Ja.
die Sätze waren ja auch mit Semikolon unvorstellbar lang, waren trotzdem die meisten Gemeinsamkeiten zwischen beiden Partnern praktisch erkennbar.
Und wo hat Merz für Sie gepunktet?
Merz war aus meiner Sicht stark bei seiner Einbringung des Steuerkonzepts, was immer ein schwieriges Thema ist, aber da fand ich ihn in der Offensive überzeugender, dass das Modell die Mitte stärker abbildet, was die Union vorstellt, als das Modell, was Scholz dagegen gehalten hat. Wenngleich die Institute, die sich mit Ökonomie auskennen und sich mit den Wahlprogrammen dazu beschäftigen, alle gleichermaßen übereinstimmend sagen, die Gegenfinanzierung ist im Wahlprogramm bei beiden Parteien nicht wirklich erkennbar.
Obwohl Scholz es natürlich dann versucht hat, relativ fast schon populistisch auf den Punkt zu bringen und gesagt hat, jemand, der 3 Millionen im Jahr verdient, der soll einfach mehr Steuern zahlen als andere, die weniger verdienen. Da hat er
Ja.
wahrscheinlich was ausgesprochen, wo viele Millionen der Zuschauer mitgehen, weil kaum einer von denen 3 Millionen verdient, hat jetzt aber natürlich auch den Kern dieser Steuerdebatte nicht unbedingt getroffen.
Naja, ist richtig, ja. Was mich am meisten parallel auch noch umtreibt, wir gehen eben von dem Bild aus, dass das durch die verfestigten Umfragewerte hier um eine Konstellation sich gehandelt hat, bei der eben Sozialdemokratie und CDU, CSU zusammenarbeiten. Aber das, was in den Nachrichten ja auch eine Rolle gestern Abend spielte, 250.000 Menschen in München wieder protestierend. Da ist ja in der Realität so viel an Gegenmobilisierung, was sich aber in den Zahlen nicht zeigt. Und ich habe mich nochmal daran erinnert, 2005, die Bundestagswahl 2005, da haben alle Demoskopen geirrt, alle übereinstimmend. Fast 10 Prozentpunkte Unterschiede bei Union und SPD in den Daten vorher zum Ergebnis. Und dieser Montag danach war ein Scherbengericht der ganzen Demoskopie. Es gibt Gründe, warum das damals war, aber ich werde es nicht los. Es ist so ein entkoppeltes System von dem, was im Parlament sich heftig abgespielt hat, was auf den Straßen sich heftig abspielt. Und all das wirkt nicht auf Einstellungen zur Wahl. So ist es ja offenbar. Ich kann nur ein Grundgefühl dazu äußern, ob wir nicht alle am Ende auch wieder einem großen Irrtum hinterherlaufen. In der Annahme, das ist so und das ist so verfestigt und in Wirklichkeit ist das Wahlergebnis doch relativ deutlich anders. Ich rechne jetzt nicht damit, dass die Dynamik der nächsten 2 Wochen oder die Wirkung eines Duells dazu führt, sondern dass sich alle in irgendeiner Weise mit Messfehlern auseinandersetzen in einer Größenordnung, die uns vielleicht überrascht. Es ist eine reine Spekulation. Ich kann das empirisch überhaupt nicht belegen, aber wir waren 2005 auch felsenfest der Meinung, dass wenn alle ähnlich argumentieren und zu ähnlichen Ergebnissen kommen, dass das wohl stimmen wird. Ich hoffe nicht, dass wir so diese Überraschung haben, weil wir natürlich strategische Wähler haben, die getrieben sind von den Umfrageergebnissen. Also Wahlkämpfe sind immer mehr auch Umfragekämpfe. Und das wäre ja ein großes Problem für informierte Wählerinnen und Wähler, wenn wir mit dieser Strategie wählen und eigentlich getäuscht würden.
Die FDP hat entweder einen ähnlichen Gedanken oder wahrscheinlich ist es aus der FDP-Sicht eher ein Hoffnungsschimmer oder der letzte Strohhalm, nach dem sie greifen, weil Herr Buschmann auf dem Parteitag die FDP ja mit einem Vulkan verglichen hat und gesagt hat, der ist quasi still, ruht der See und steht er da und irgendwann bricht er aus und sagte, das Wahlergebnis der FDP wird quasi am Wahltag ausbrechen und allen Umfragewerten zum Trotz wird am 23. Februar viel mehr rauskommen, als man vielleicht im Moment drin vermutet. Da musste ich gerade nur dran denken, aber ich füge an, dass das auch einfach der letzte Hoffnungsschimmer der FDP sein kann.
Ja, es muss so sein, auf so Parteitagen sich wechselseitig Mut zu machen. Und 4 kann eben auch 5, kann auch 6 bedeuten, kann aber auch 3 bedeuten. Das wissen wir. Aber in der strategischen Wahrnehmung ist eben das, der Fluch geradezu darin zu sehen, dass diejenigen, die konstant bei 4 liegen, dann eben auch nicht belohnt werden und in der Hoffnung, wir wollen unbedingt die über 5 kriegen, sondern eher die Mehrzahl bei den, also bei den Favoritenwählern es so sieht, dass diese Stimme verloren ist und deshalb nochmal der Abstand größer wird durch die Marginalisierung unter 5%. Das ist eine Konstellation, die sich verstärkt und das wäre fatal, wenn am Ende sie 6% bekommt und die Annahmen wochenlang vorher wären etwas anderes gewesen.
Interessant fand ich gestern im Heute-Journal Ihren Gedanken noch, oder es war kein Gedanke, sondern wahrscheinlich eine Feststellung, die Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit getroffen haben, dass aufgrund der hohen Briefwahlzahlen ja viele Leute während eines solchen TV-Duells ihren Stimmzettel auch zu Hause haben und
Ja.
deswegen relativ dicht oder unter dem Eindruck dieses Duells auch ihre Wahlentscheidung treffen könnten.
Ja, denn unsere Ergebnisse zu TV-Duellen, jetzt auch auf Deutschland übertragen, gibt es ja schon TV-Debatten, Wahlforschung eine ganze Weile, belegen eindeutig, dass so 24 Stunden, manchmal vielleicht 48 Stunden, eine Wirkung eines Duells messbar ist, dass Leute also motiviert fühlen aufgrund eines der Kandidaten, diese Partei zu wählen, nur aufgrund dieses Duells, aber dass sich das dann sehr schnell verflüchtigt, sodass nur bei Hammerunterschieden wie bei Biden-Trump, was die Welt ja praktisch gesehen hat, dass das so nicht funktioniert mit diesem Präsidenten, dann die Wirkung anhält. Und wenn jetzt also Wirkung sich verflüchtigt, aber andererseits man die Chance hat, schon nach dem Wahl, nach dem Ansehen so sich am Tisch schon gleich ankreuzend die Wirkung praktisch von der Leber zu schreiben, das hat natürlich eine Dimension, die wir vor Jahren in der TV-Debattenforschung so nicht sehen konnten, weil nicht schon 50% der Wählerinnen und Wähler im Briefwahl wieder waren. Und der Trend hat sich hier auch nochmal gewandelt. Ganz früh wird beantragt, aber erst spät wird eingeworfen. Auch das ist anders. Früher hat man früh beantragt, früh eingeworfen und jetzt ist der Frühbeantrager auch ein Spätwähler geworden. Das ist super interessant zu sehen, weil man vielleicht darauf setzt, dass sich noch was Spektakuläres tun kann. Im Sinne, dass Wahlkämpfe auch etwas verändern. Es könnte sein, aber es ist nur eine Vermutung.
Jetzt sind es quasi noch knapp 2 Wochen, etwas weniger. Ich stelle fest, wenn man auch auf die letzte Woche blickt, habe ich auch in einem Kommentar geschrieben, jetzt gilt ja fast das Motto jeder gegen jeden. Merz geht in Richtung FDP und sagt, 4% für die sind 4% zu viel oder 4% zu wenig dann für die Union. Gestern Lindner habe ich im Interview gesehen, der hatte auch eine merkbar fast schon aggressive Tonalität. Was dürfen wir denn jetzt von diesen letzten 2 Wochen noch erwarten?
Das ist ja ein Marathonlauf, immer mit Fotofinish. Die Parteien brauchen noch Ressourcen, finanzieller Art, um aufzutauchen. Aber sie brauchen eben auch körperlich Ressourcen. Personen, die noch aktiv mobilisieren. Die Spitzenkandidaten müssen noch gesund gehalten werden. Das ist ja unglaublich aufzehrend, jede Minute in dieser Präsenz Bestform abzuliefern und nicht nur Hände zu schütteln, sondern 1000 zusätzliche Reden zu halten, das würde ich nicht unterschätzen. Und klar, wir wissen, wie Fukushima so ein großes Ereignis am Ende Wahlen über Monate verändert hat. Die Grünen hätten nie ihren ersten Ministerpräsidenten gestellt ohne Fukushima damals. Wir wissen, wie schnell über Straßen grausame Attentate, Amokläufe, natürlich das Thema innere Sicherheit nochmal eine besondere Brisanz bekommt. Also es gibt diese Disruption von außen als exogene Schocks. Ich will sie nicht herbeireden, aber das könnte natürlich nochmal etwas verändern. Wenn das so weiterläuft, ist einfach die Kondition von allen Akteuren sehr gefragt.
Dankeschön, Herr Korte, für die Einschätzung. Ich wünsche Ihnen in dieser Woche gute Kondition, was auch immer sie tun, aber das ist
Ja.
bestimmt nicht langweilig.
Nein, das stimmt. Sind wieder viele Auftritte vergleichend und auch zu den verschiedenen Formaten mit geplant. Aber Ihre Kondition war jetzt auch bewundernswert. Sie haben auch durchgehalten, trotz der Erkältung. Ich
Ja,
kann Sie auch verstehen.
zumindest akustisch, nicht inhaltlich.
Ja, dazu kann ich ja heute den Leitkommentar lesen. Insofern
Richtig.
kann ich das ja alles nacharbeiten.
Dann, Herr Korte, vielen lieben Dank. Ich wünsche gute Konditionen beim Spazierengehen mit Franz und Kafka und freue mich jetzt schon darauf, wenn wir uns nächste Woche Montag wieder hören und über das politische Geschehen sprechen. Danke unseren Zuhörern eben fürs Zuhören. Eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.